Ja, einige Umbrüche hier. Singing, auch dir herzlichen Dank, dass du jetzt offiziell sozusagen im Musikteam hier auch mitspielst und mitmachst und uns heute auch mit dem Klavier hier erfreust. Damit ist Heike dann, wenn Florian nicht da ist, nicht mehr die einzige Klavierspielerin hier bei uns in der Gemeinde. Dankeschön dafür an dieser Stelle. Was sich nicht verändert hat, ist die Jahreslosung. Die heißt immer noch, prüfet alles und behaltet das Gute. Ich habe euch ja schon vorgewarnt, wir sind in einer Reihe über die Jahreslosung. Der Einstieg war ja, warum wir überhaupt prüfen müssen. Und zwar ist das ja der Grund, dass wir alle den Heiligen Geist haben. Und zwar nicht nur irgendwann, sondern und zu bestimmten Zeiten, sondern eigentlich ständig. Und deshalb mischt sich bei uns im Denken manchmal das Gute eben mit dem Bösen. Weil der Heilige Geist nicht an einem Punkt mal reinspricht und uns das Gute sagt, sondern er spricht ständig mit uns. Und wenn irgendetwas ständig passiert, dann ist es nicht mehr so offensichtlich, wie wenn es einmal passiert. Deshalb prüft es. Prüft das Gute, was denn nun das Gute ist. Und dann die Fragen, wie denn prüfen, wie kommen wir dann gegen das Böse denn an? Und dazu gab es einige Tipps. Der erste Tipp war, und das ist der allerwichtigste, den muss man sich ganz gut merken, weil man sich in dieser Frage mit dem Prüfen, wenn man das alleine versucht, merkt man ganz schnell, dass man da überfordert ist und alleine steht. Deshalb ist der erste Tipp und der allerwichtigste, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Ich hoffe, ihr könnt das auswendig mittlerweile, diesen Tipp, der gilt nicht nur im Umgang mit dem Bösen, sondern der gilt grundsätzlich und ist das Wichtige überhaupt. Und bei dem Bösen ist es so, ihr kennt vielleicht das Gleichnis, oder nicht das Gleichnis, sondern die Begebenheit mit Jesus auf dem See Genezareth, wo einer ausgestiegen ist. Und es geht darum, dass man nicht auf die Wellen schaut und dann untergeht, sondern dass man auf Jesus schaut, der eben derjenige ist, der einen hochzieht. Und deshalb der Grundsatz, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Schau dahin. Der zweite Tipp war dann, das haben wir uns letzte Woche angeschaut, überwinde das Böse mit dem Guten. Und im Grunde ist das ja so ein Ergebnis von dieser Tatsache, wenn ich zu Jesus schaue, dann schaue ich eben auf das Gute und gucke, wo das ist und blicke eben von den Wellen im Leben weg, von den Kämpfen, da steige ich nicht ein, sondern schaue eben, dass ich nach oben komme, da ich vorankomme, eben auf das Gute schaue. Der dritte Tipp war dann, meide das Böse. Kann man auch im Grunde mit den Wellen vergleichen. Es ist wieder die Frage, wo ich hinschaue, das bindet mich. Wenn ich immer auf das Böse schaue und in das Böse hineingehe, dann werde ich dadurch halt blockiert. Und das geht ja nicht nur, wenn es um krass irgendetwas Böses geht, so straftatmäßig, ne, um Mord oder sowas, sondern wie viel Kraft stecke ich eigentlich schon in Eventualitäten hinein, wo ich mich von dem Bösen sozusagen fesseln lasse, wo ich schaue, was nicht geht, anstatt zu schauen, wie ich das möglich machen könnte, was das Gute ist. Wie viele Möglichkeiten werden dann verpasst, wenn ich nur auf meine Ängste schaue, statt einfach mal loszulegen und zu gucken, was dort ist. Viele der Ängste und vieles des Bösen verwirklicht sich gar nicht, wenn man erstmal den Mut findet, in das Gute einzusteigen. Das waren so die drei, ich sag das mal in Häkchen, passiven Tipps, die man da so gehen kann. Nicht mit dem Bösen umzugehen, sondern eben auf das Gute zu schauen und das in den Blick zu bekommen. Der vierte Tipp ist eigentlich ein aktiver Tipp. Da heißt es nämlich, widerstehe dem Bösen. Und jetzt geht es um den Kampf, geradezu aggressiv. Wenn man das der Sprache nach sich anschaut, und davon redet die Bibel ganz viel. Die sagt zum Beispiel in Jakobus 4, den Vers 7, so seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, dann flieht er vor euch. Oder in 1. Petrus 5, die Verse 8 bis 9, seid nüchtern und wacht, denn der Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und, oh, wir sind schon einen weiter hier, auf der, da, 1. Petrus 5, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, verschlingen kann, dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass dieselben Leiden sich an den Brüdern der ganzen Welt vollziehen. Und dann kommen wir zu dem Epheser 6, der das ähnlich sagt: Zuletzt, meine Brüder, seid stark im Herrn und der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels bestehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Gewalten und Mächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, damit gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag Widerstand leisten und alles gut ausrichten und das Feld behalten könnt. Ihr merkt, dieser Bibeltext ist richtig aggressiv, wenn man so will, in der Sprache. Bei allen ging es darum, Widerstand zu leisten, um den anderen in die Flucht zu schlagen. Ja, da ist einer, der uns verschlingen will. Und dem müssen wir widerstehen, wie es auch in 1. Petrus da heißt. Und das ist nicht etwas Außergewöhnliches, sondern etwas, was alle Christen so erleben. Deshalb heißt es dort ja auch so, dass es eben alle Nationen so erleben. Und dann dieser Epheser-Text. Wir kämpfen, und zwar nicht einmal gegen irgendwelche menschlichen, ganz normalen Soldaten, sondern gegen noch mächtige Fürsten und die eigentlichen Herrscher der Welt, nämlich die, die die Finsternis beherrschen. Da ist dann wirklich von Kampf die Rede. Da geht es um Auseinandersetzung. Und dabei mobilisieren wir nicht unsere eigenen seelischen Kräfte, damit wir diesen Kampf gewinnen. Da geht es nämlich auch nicht um unsere brüchigen Erkenntnisse, die wir haben, sondern es geht darum, die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Ganze Waffenrüstung Gottes, das ist so ein Hineinschlüpfen in Jesus. Wir ziehen sein Heil an. Wir nehmen seinen Helm auf unseren Kopf. Wir nehmen das Schild des Glaubens, so heißt es dann in den folgenden Versen, unter anderem, um die feurigen Pfeile abzuwehren, die da auf uns abgeschossen werden. Das feurige Pfeile, das sind nicht so die offensichtlichen Attacken, wo jemand auf einen zukommt mit Schwert und so etwas allem oder mit einer Lanze. Pfeile, das ist etwas, was aus dem Hinterhalt kommt. Wenn diese Pfeile dann noch feurig sind, ne, wenn die abgeschossen werden, dann haben die gar nicht so eine große Flamme unbedingt, weil die durch den Wind, der da herrscht, ziemlich herunter ist. Aber ihr seht jetzt, was da in den USA passiert ist, was so eine kleine Flamme auslösen kann. Und wer sich an gestern erinnert, an letzten Sonntag erinnert, der weiß, dass ein Trick des Teufels ist, da so eine, wie soll ich sagen, so eine Schlange in die Gedanken reinzusetzen, die dann so leicht anfängt, ne, hätte Gott nicht vielleicht gesagt und so. Das ist wie so ein Feuer, was dann anfängt zu brennen. Das sind diese feurigen Pfeile des Bösen, die da an uns kommen, die eigentlich erstmal aussehen, naja, ein kleiner Pfeil, ne, eine kleine Spitze. Vielleicht hat es nur ein bisschen geglüht während des Fluges, aber dann entzündet das ein Feuer und das kann ganz schön brennen. Und immer weiter wirken und dann zu einem Großbrand in uns werden. Deshalb eben dieses Schild des Glaubens, was wir haben. Und dann noch dieses besondere zweischneidige Schwert, das Schwert des Geistes, welches ja das Wort Gottes ist, wie es dann dort hat. Das sind so diese Teile der Waffenrüstung, die wir da anziehen sollen. Nun sagen einige, naja, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Das Böse mag zwar schlimm sein, aber ich kämpfe doch mehr mit meinen eigenen Schwächen und den Schwächen anderer Menschen. Da muss man doch nicht gleich militant werden an dieser Stelle. Okay, einverstanden. Grundsätzlich gilt, Gewalt ist und bleibt keine Lösung. Aber dieser Text ist ja auch keine Aufforderung, Gewalt gegen Menschen zu üben oder gegen Einrichtungen dieser Erde zu führen. Gewalt gegen Menschen passt auch nicht zu Jesus und auch nicht wirklich zu Christen. Hier geht es um diese unsichtbare Dimension des Bösen. Und manche Bosheit kann man nur so deuten und so besiegen. Aber genau an dieser Stelle müssen wir dann wieder aufpassen. Hier gibt es nämlich zwei Extrempositionen, die man eingehen kann. Die erste Position ist, auf der einen Seite, hinter jeder Bosheit steht ein böser Geist oder eine dämonische Kraft, die ich bekämpfen muss. Und solche Menschen, die das sehen, sind dann ständig im Kampf und treiben Mächte aus. Obwohl es manchmal gereicht hätte, sich einfach selber zu disziplinieren und aufzupassen. Weil etliche Kämpfe sind tatsächlich nur ein Kampf in meinem Inneren, manchmal sogar nur gegen meine Bequemlichkeit oder meine Faulheit, da mal einen Schritt zu tun, mir einen Ruck zu geben, oder auch gegen meine Ängste, die ich irgendwo habe und sage, vielleicht lieber doch nicht. Und dann, liebe Geschwister, dann hilft kein böse Geister austreiben. Da hilft nur, sich selber mal einen Ruck zu geben an dieser Stelle und sich aufzumachen. Wenn ich das sage, ist die andere Position auch nicht weit weg. Das ist nämlich genau das Gegenteil davon. Das sind die Leute, die sagen, naja, es gibt ja gar keine unsichtbare Welt in dieser Sache. Das sind die, die diesen Kampf nie gelernt haben. Die Menschen sind dann halt unsensibel gegenüber dieser Dimension des Bösen, eben der Auseinandersetzung mit dem Unsichtbaren. Und da kann ich euch nur sagen, wir können uns gewiss sein, es gibt diese unsichtbare Dimension. Man kann sie auch nicht leugnen, dass da das Böse existiert. Dass der Böse existiert. Aber damit kommt jetzt die große Frage, was bedeutet es nun für uns, geistlich zu kämpfen? Wie macht man das? Da gibt es einige Leute, die geben ganz bestimmt schnell dann geistlicher Kampf oder sowas bei Google ein oder irgendeiner anderen beliebigen Suchmaschine und finden dann im Internet Angaben, wie dass man da einen richtigen Exorzismus machen soll. Gibt es Bücher, die man dazu kaufen kann oder Leute, die das dann auch gegen Bares anbieten, dass sie dann vorbeikommen und einen Exorzismus dort betreiben, an dieser Stelle, wie im Mittelalter das war. Aber die Frage ist, wie läuft denn das nun wirklich ab? Spricht man diese dunklen Mächte an? Im Ernst ist es so, wir sind nicht eingeladen in der Bibel, uns auf die Suche nach Dämonen und bösen Bollwerken in dieser Welt zu machen. Das ist nicht der Auftrag, den uns die Bibel gibt. Aber wir sind aufgefordert, wachsam zu sein. Und zwar eine innere Wachheit an dieser Stelle zu haben. Und dann kommt dazu, der ganz, ganz wichtig ist, ein ganz tiefer Grundsatz, den man im Umgang mit dem Bösen wirklich sich ganz tief ins Herz einbrennen sollte. Kämpfe niemals aus eigener Kraft dagegen. Beruf dich nicht auf dich selber, auf deinen Glauben, deine Kraft. Kern und Ausgangspunkt des Kampfes gegen das Böse ist immer die Kraft Jesu Christi. Und das kann dann so gehen, wenn du dich auf Jesus berufst, dass du dann einfach betest. Im Namen Jesu Christi widerstehe ich dem Satan, binde diesen Schmerz, gebiete diesen Gedanken, aus meinem Leben zu gehen. Oder wenn du dir sogar bewusst bist, dass Jesus durch und in uns handelt, dann kannst du das auch einfach in eine Bitte hineinpacken. Jesus, bitte vertreibe du nun diese finsteren Mächte, Gedanken und Einflüsse. Du hast die Autorität und in deinem Namen widerstehe ich nun dem Satan und allen bösen Machenschaften. Es geht bei diesen Gebeten nicht darum, dass ich einen bestimmten Ritus da befolge, auf den dann die Dämonen vielleicht besonders gut hören würden. Oder vielleicht sogar anfangen, hier rumzuschreien und zu sagen, hey, nun, Satan, geh endlich weg. Ich meine, was denkt denn ihr? Denkt ihr, der ist schwerhörig oder so, dass ich da besonders schreien muss, um ihm da irgendwas nahe zu bringen, wenn ich da gegen ihn ankämpfen möchte oder so etwas? Es geht doch nicht darum, dass Jesus oder die unsichtbare Welt schwerhörig ist, dieser Stelle. Nein. Es geht um eine klare Ansage und darum, dass wir nicht zulassen, dass Satan uns ungehindert herumkommandieren und verführen kann in unserem Leben. Wir müssen dabei auch keine Dämonologie betreiben. Dämonologie, das ist die Lehre von den Dämonen sozusagen. Welcher Dämon mit welchem Namen und in welcher Rangfolge oder in welchem Bereich handelt, gerade bei uns an der Stelle oder sowas. Wenn ihr mal genauer in die Bibel hineinschaut, dann werdet ihr feststellen, in der Bibel gibt es keine Dämonologie. Die Bibel, ja, da kommen Dämonen vor und dann wird auch manchmal gesagt, ne, wie da einer heißt oder was der da macht oder sowas. Aber es geht der Bibel nie darum, uns zu erklären, hallo, das ist der Dämon, das ist der Dämon, das ist der Dämon, von dem müsst ihr besonders aufpassen, der ist nur in Asien aktiv und dieser Dämon, der könnte bei euch in den Gottesdienst reinwirken oder sowas. Fehlt in der Bibel. Die Bibel betreibt keine Dämonologie uns gegenüber und sagt uns, Leute, und jetzt sind wir im Grunde schon wieder beim zweiten Tipp, konzentriert euch nicht da auf dieses Böse, meide das Böse. Deshalb sagt die Bibel dazu nichts Großartiges. Und wenn ihr dann Bücher sucht über Dämonologie, gibt es einige, da haben einige Leute, weil es damit auch gut Geld machen kann, einiges drüber geschrieben. Aber das ist nicht das, die Herangehensweise der Bibel an dieser Stelle. Die sagt, guck auf Jesus Christus, der ist deine Kraft und konzentriere dich auf ihn. Und sag ihm, Herr, befreie mich davon, mach du es frei. Die Bibel schweigt sich über diesen Teil der unsichtbaren Welt ganz bewusst aus. Weil wenn nicht zu viel Kraft in den Dämonen steckt, der lässt sie nur wachsen. Und dann werden sie immer mächtiger, und zwar mächtiger, als ihnen eigentlich zusteht. Jesus steht der große Raum in unserem Leben zu, nicht irgendwelchen Geistern und Dämonen an dieser Stelle. Wende deine Gedanken ab von ihnen und hin zu Jesus. Und das ist dieser dritte Tipp im Grunde schon jetzt nur aktiv formuliert. Meide das Böse. Als Jesus selber so massiv angefochten wurde vom Satan, wir lesen davon in der sogenannten Versuchungsgeschichte, da sagt er einfach, weg mit dir, Satan, in Matthäus 4, Vers 10. Eine ganz kurze und klare Ansage. Da sagt er auch nicht mal, welcher der Dämonen da jetzt vielleicht dabei ist und noch mit weg müsste oder so etwas alles. Er sagt einfach, weg mit dir. Aus, Schluss, vorbei. Darum ist es wichtig, in diesem Widerstand auch gegen die Fürsten und Gewalten der Dunkelheit Nüchternheit zu bewahren. Emotionen leiten uns da nur in die falsche Richtung. Auch wenn es für manche, gerade wenn sie erstmalig offensichtlich mit dieser Welt in Berührung kommen, ganz große Emotionen herausruft, weil das überraschend sein kann und ja, auch eine gewisse Stärke und Macht und Faszination von den bösen Grenzen ausgehen. Wir werden nur leicht davon abgelenkt und achten dann eben auf diese Dämonologie, anstatt auf Jesus zu schauen. Und deshalb lass dich nicht davon ablenken, von diesen Wellen, die da auf dich zukommen. Ja, es gibt sie, aber der Punkt ist, bleib bei Jesus an dieser Stelle und kämpf von dort aus. Darum gebe ich hier nochmal den Rat, suche auch die Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich kann das nur ganz dringend raten, denn gerade in der unsichtbaren Welt ist das Zusammenkommen der Christen, diese Gemeinschaft der Christen, ein ganz besonderes Bollwerk gegen die Einflüsterung des Bösen. Darum heißt es in Hebräer 10, Abvers 24, lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und guten Werken anreizen und unsere Versammlung nicht versäumen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso viel mehr, als ihr seht, dass sich der Tag des Herrn nähert. Versäumt nicht die Versammlung. Auch mal an die Leute im Livestream. Es ist segensreich, dass wir einen Livestream haben und euch so auch teilhaben lassen können. Und dass es auch viele Angebote im Internet gibt. Aber so schwierig es manchmal auch ist, Menschen gegenüberzutreten, echten Menschen gegenüberzutreten, versäumt nicht die Versammlung, weil in der Gemeinschaft nochmal ein ganz besonderer Segen liegen kann. Nichts kann diese konkrete Erfahrung der Kraft Gottes ersetzen, die in der Gemeinschaft der Christen liegt, im Umgang mit anderen Christen und auch im Feiern der Gottesdienste ganz gemeinsam. Aber auch in unserem normalen Alltagsleben müssen wir es lernen, hier klare Ansagen zu machen. Meist reicht ein Wort, so wie es Martin Luther sagte, ein Wörtlein kann ihn fällen. Und dieses Wort ist der Name von Jesus Christus. Er ist der Sieger und nur durch ihn können wir auch Sieger sein. Und nichts anderes brauchen wir. Letzten Endes nicht mal diese großen Vorlagen von Exorzismus, die es da gibt oder ähnliches. Jesus allein genügt. Und hilfreich ist es, wenn du dir bewusst bist, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Er lässt dich nicht allein. Auch nicht, wenn das Böse dich angreift. Es gab einige Menschen, die damit zu kämpfen hatten, auch mit dämonischen Belastungen, für die wir einfach nur gebetet haben. Eventuell unter Handauflegung, war ganz unterschiedlich und wo das Böse dann gewichen ist. Ich habe nie da einen großen Exorzismus mit irgendwie und Kreuz und dann besonderes Weihwasser sprengen oder sowas machen müssen. Die bösen Geister sind trotzdem gegangen, weil Jesus Christus ist da der Kern. Lasst es euch sagen, so steht es in der Bibel, so finden wir das immer wieder und wieder. Auf zum letzten Tipp, wie man dem Bösen widerstehen kann. Bekenne die Wahrheit und deinen Glauben. Johannes 8, da sagt Jesus, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Oder in Hebräer 4, den Vers 14, weil ihr nun einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der durch die Himmel gegangen ist, so lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Ist dir alle Lüge, alle Verwirrung, und darauf legt das Böse ja gerade an. All dieses Durcheinander der Welt soll an der Wahrheit zerschellen, immer und immer wieder. Denn diese Wahrheit ist die Wirklichkeit. Jesus Christus, der ist nicht ein Ergebnis unseres Nachdenkens, ein Resultat unserer oder der menschlichen Logik. Der ist auch keine Fake News, der ist auch keine KI-erzeugte Realität, er ist Wirklichkeit. Und darum geht es. Wenn wir unseren Glauben bekennen, dann richten wir so etwas wie eine Statik in unserem Leben auf. Da kann einiges anderes zusammenbrechen. Wir haben jetzt einen Statiker bei uns im Haus gehabt. Wir wollten da eine tragende Wand rausnehmen und aus dem Gebäude was. Und der hat letzten Endes gesagt, habe ich auch neulich wieder mit jemandem darüber diskutiert, wo gesagt wurde, der Herr, man kann da nichts rausnehmen oder so. Es kommt auf die Statik darauf an. Natürlich kannst du einen Stahlträger reinsetzen und immer alles auffangen. Ich meine, schaut euch die Turnhallen an, die wir hier haben. Da werden zig Meter mit einem Stahlträger über. Und es ist immer die Frage, wie groß man das Ding auslegt und wie man das auslegt. Und wenn man da eine ordentliche Statik hat, dann kann man damit alles abfangen. Es ist immer eine Frage und dann halt der Kosten und sowas im realen Leben hier. Im Geistlichen ist das Schöne, wir haben eben eine Statik für unser Leben. Und das ist dieser Jesus Christus, das ist die Bibel, die dort ist. Und auf der können wir unser Leben aufbauen. Dann kann da auch kommen, was will. Das ist stabil. Und so ist das, was wir singen, sprechen und bekennen, das hat Auswirkung auf unser Leben. Das lehrt uns Jesus und das sagt auch der Apostel Jakobus. Diese Wahrheit, dieses Bekenntnis zu haben, das macht, dass uns Türen geöffnet werden und das ist es, was uns befreit. Wie sieht das nun praktisch aus? Man kann zum Beispiel das Glaubensbekenntnis bewusst aussprechen und damit geistliche Wahrheit bewusst proklamieren, dass die da ist. Und damit überhaupt biblische Sätze, Zusagen bewusst aussprechen, damit man vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt deutlich aufzeigt, zu wem man gehört und was die Wahrheit ist in dieser Welt. Ich versuche es immer wieder auch im Gemeindeunterricht, dass die Kinder da Bibelverse auswendig lernen. Leider sind die da nicht so begeistert von, aber wenn man älter wird, dann merkt man, dass es manchmal so hilft. Und wenn es nur der Psalm 23 ist, Es gibt so viele Situationen, in denen es einfach hilft, im Psalm 23 sich laut aufzusagen und vorzubeten. Oder etwas, was auch sehr effektiv ist, das Singen und Musizieren. Häufig ist es sogar leichter, wenn man, ich weiß von einem meiner Söhne, der hat dann ganz viel, da gibt es irgend so einen Mathe-Lehrer, ist das glaube ich, oder ist der, ja, der singt mathematische Formeln, packt die in Lieder rein und die hat der einfach mitgesungen und deshalb kennt er diese ganzen mathematischen Formeln. Also, das wird auf dieser einfachen Ebene, ich meine, was für Quatschlieder haben wir alle im Kopf drin, weil wir irgendwann mal die Melodie gehört haben und wir dann so einen Ohrwurm davon gekriegt haben. Lasst es uns doch einfach mit guten Liedern füllen. Lobpreis. Die Kirchenväter haben dazu gesagt, wer singt, der betet doppelt. Was geschah denn in Apostelgeschichte 16, als Paulus und Silas im Gefängnis waren, als sie einer Magd den Wahrsagegeist ausgetrieben haben und der, also im Grunde ging es da auch um dämonische Kräfte an der Stelle und dann später halt waren sie sogar im Gefängnis deshalb. Da heißt es in Vers 25, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Lob sang Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Ein Lobpreisgottesdienst in dieser dunklen und finsteren Welt. Und in diesem Fall war sie tatsächlich finster, weil einmal hatten sie Mauern um sich herum und Gitter und auf der anderen Seite war es tatsächlich Mitternacht. Was passiert alles im Lobpreis? Was haben wir heute da gesungen? Würdig und herrlich ist das Lamm. Jesus, dir allein sei Ehre. Du sitzt auf dem Thron. Dir sei Ruhm in Ewigkeit. Damit wissen doch alle Mächte und Gewalten, auch wir selber, wem wir gehören, mit wem sie sich dort gerade anlehnen. Ja, leider schützt das nicht vor Versuchungen, dass die von außen herankommen. Das Böse versucht es. Aber der Vorteil ist doch, wir sind nicht dieses geputzte Haus, in das das Böse einfach reingehen kann, sondern in unserem Haus ist Jesus Christus drin und bewacht mit uns. Den Wall außen vor. Und das ist doch der riesige Vorteil. Darum prüfet alles und behaltet das Gute, oder wie die Verse darum heißen, Weissagung verachtet nicht, prüfet alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeglicher Art. Wir sind in dieser ganz tiefen Verbindung herein drin. Dadurch haben wir einen Kompass, eine kurze Telefonleitung auch zu unserem Herrn, ein Training mit Gott selber auf das Gute hin. Denn wir sind seine geliebten Kinder, mit seinem Geist ausgestattet. Und deshalb können wir genau das prüfen. Lasst uns so durch dieses Jahr hindurchgehen, das Böse meiden. Und das nicht nur dadurch, dass wir das Gute erkennen, sondern dass wir es auch behalten. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Amen.